MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. MENA Watch Dossier Nummer 5. Die Fähigkeit, die Bombe zu bauen. Das iranische Atomwaffenprogramm im Lichte des geheimen Atomarchivs. Es ist kein Geheimnis, dass wir zu einem nuklearen Schwellenstaat geworden sind. Das ist die Realität. Das ist eine Tatsache. Es ist kein Geheimnis, dass wir über die erforderlichen technologischen Fähigkeiten verfügen, um eine Atombombe herzustellen. Das sagte Kamal Qarasi, ein ranghoher Berater des obersten Führers des Iran, 2022, in einem Interview mit dem katarischen Fernsehsender Al Jazeera. Wenige Wochen später bestärkte Mohammed Eslami, Chef der iranischen Atomenergiebehörde, diese Aussage, der Iran sei technisch dazu in der Lage, eine Atombombe zu bauen, habe dies aber nicht vor. Bei den internationalen Reaktionen auf das iranische Bekenntnis, die Bombe bauen zu können, stand vor allem das Thema Urananreicherung im Mittelpunkt, was aber nicht überraschend war. Ohne spaltbares Material gibt es keine Atomwaffen. Eine der ersten Enthüllungen im nun schon seit 2 Jahrzehnten andauernden Atomstreit mit dem iranischen Regime betraf die Urananreicherungsanlage Nahe Natanz. Im Gezerre um die Vereinbarung, die schließlich 2015 als sogenanntes Wiener Abkommen verabschiedet wurde, spielten technische Details der Urananreicherung eine herausragende Rolle. Und seit dem amerikanischen Austritt aus dem Atomabkommen 2018 setzt sich der Iran geradezu demonstrativ über die ihm eigentlich auferlegten Beschränkungen bei der Urananreicherung hinweg. Anders als noch im Jahr 2015, als das Wiener Abkommen verabschiedet wurde, wissen wir heute recht genau über das vom Regime stets geleugnete Atomwaffenprogramm Bescheid, das der Iran in den Jahren um die Jahrtausendwende intensiv betrieben und 2003 zwar modifiziert, aber keineswegs eingestellt hat. Dieses Wissen haben wir nicht zuletzt dem israelischen Geheimdienst zu verdanken, der im Jahr 2018 in den Besitz zahlreicher iranischer Originaldokumente über das iranische Atomwaffenprogramm gelangte und bis dato viele unbekannte Informationen daraus öffentlich zugänglich machte. Obwohl diese neuen Erkenntnisse die Debatte über das iranische Atomprogramm auf eine neue Grundlage stellten, wurden sie bisher in der breiteren Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen. Dem wollen die Autoren dieses Dossiers entgegentreten, indem sie die wesentlichen Informationen darstellen, die bis zum Jahr 2018 teilweise oder ganz unbekannt waren, und belegen, wie wenig der Westen tatsächlich über das iranische Atomwaffenprogramm wusste. Ein unscheinbares Lagerhaus von Florian Markel.
Heute Abend werden wir Ihnen etwas zeigen, was die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Heute Abend werden wir neue und schlüssige Beweise für das geheime Atomwaffenprogramm enthüllen, das der Iran jahrelang vor der internationalen Gemeinschaft versteckt hat. Mit diesen Worten eröffnete Israels Premierminister Benjamin Netanyahu im April 2018 eine Präsentation, die es in sich hatte. Denn das Material, das er der Öffentlichkeit präsentierte, stammte aus einem geheimen Archiv, das sich ursprünglich in einem unscheinbaren Lagerhaus in Shorabad, einem Ort südlich von Teheran, befunden hatte. Dort hatte der Iran nach dem Abschluss des Joint Comprehensive Plan of Action im Juli 2015 Dokumente und Unterlagen aller Art über das geheime Atomwaffenprogramm zusammengeführt. Warum dieses geheime Nuklearchiv angelegt worden war, ist nicht bekannt. Möglicherweise wollte das Regime das Material, das zuvor auf zahlreiche Orte im ganzen Land verstreut gewesen war, zentral sammeln und so das Risiko reduzieren, dass etwas davon unabsichtlich Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde oder anderen interessierten Personen in die Hände fällt. Am Ende befanden sich die Unterlagen jedenfalls fein säuberlich sortiert in insgesamt 32 schweren Tresoren in dem Gebäude in Shorabad. Womit das Regime offenbar nicht gerechnet hatte, der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad war auf das Archiv aufmerksam geworden und beschloss, das hochsensible Material in einer beispiellosen Operation zu entwenden. 6 Stunden und 29 Minuten. So viel Zeit stand den Mossad-Agenten einem Bericht der New York Times zufolge zur Verfügung, um in der Nacht des 31. Januar 2018 die Türen des Lagerhauses aufzubrechen, mit Schweißgeräten 6 der Tresore zu knacken und sich mit deren Inhalt wieder aus dem Staub zu machen. Insgesamt rund 1,5 Tonnen brachten die Agenten nach Israel. Über 55.000 Seiten Dokumente in Aktenordnern, dazu noch CDs mit über 50.000 Dateien, die weit über 100.000 Seiten an Dokumenten sowie Videos, Fotos und noch vieles mehr enthielten. Die Israelis waren erstaunt darüber, wie viel Informationen ihnen in die Hände gefallen war. Obwohl sie seit Jahrzehnten den iranischen atomaren Ambitionen hinterherspioniert hatten, erfuhren sie nun von Einrichtungen und Aktivitäten, die mit dem Atomwaffenprogramm in Zusammenhang standen, von denen zuvor weder sie noch westliche Geheimdienste gewusst hatten.
Die Weltöffentlichkeit erfuhr erst mit Netanjahus Auftritt Ende April 2018 von der Existenz des geheimen iranischen Nukleararchivs und dem Coup des israelischen Geheimdienstes. Alle Augen waren in diesen Tagen auf Washington und auf die Frage gerichtet, ob US-Präsident Donald Trump weiter am Wiener Atomabkommen festhalten oder aber den Ausstieg der USA verkünden würde. In dieser Situation wurden Netanjahus Enthüllungen über das iranische Nukleararchiv nur als ein weiterer Versuch des israelischen Premiers gewertet, Druck auf Trump aufzubauen, von dem sich Netanjahu eine Aufkündigung des Abkommens erhoffte. Allerdings zielte Netanjahu mit seiner Präsentation weniger auf Trump ab als auf die breite Öffentlichkeit. Denn den US-Präsidenten hatte er eigenen Angaben zufolge bereits Anfang März über das iranische Nukleararchiv informiert und schon damals habe Trump gesagt, ich habe mich bereits entschieden, den Atomdeal aufzukündigen. Die ersten Reaktionen auf Netanjahus Enthüllungen Ende April waren verhalten. Von den zahlreichen Stimmen in Politik und Medien, die sich der Rettung des Abkommens verschrieben hatten, wurden sie als insignifikant abgetan. Das von ihm präsentierte Material enthielte nach Meinung von Fachleuten keine neuen Fakten, war in der Presse zu lesen. Neue Dokumente, alte Geschichte, konstatierte der Spiegel. Alles sei weithin bekannt, kommentierte die New York Times. Und bereits in einem National Intelligence Estimate der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2007 eingehend untersucht worden. Netanjahus Enthüllungen seien demnach keine Sensation. Zugegeben, der von Israel erbeutete Teil des Nukleararchivs enthielt keine aktuellen Dokumente. Die jüngsten stammten von 2006 und ob es in den im Iran verbliebenen Teil des Archivs auch neuere Unterlagen gab, ist zumindest öffentlich nicht bekannt. Richtig ist auch, dass der von der New York Times angesprochene amerikanische Geheimdienstbericht von 2007 bereits eine von Netanjahus Kernaussagen enthalten hatte, nämlich, dass der Iran, entgegen seinen ständigen Beteuerungen, ein Atomwaffenprogramm betrieben hatte, dieses aber im Jahr 2003 infolge internationalen Drucks eingestellt haben soll. Doch selbst die wenigen konkreten Informationen, die Netanjahu in seiner Präsentation preisgegeben hatte, hätten eine andere Bewertung seiner Enthüllungen verdient. Denn die Dokumente aus dem iranischen Nukleararchiv bewiesen, dass im Rahmen eines Projekts namens Amat 5 Atomsprengköpfe gebaut werden sollten, und zwar so konstruiert, dass sie in Irans ballistische Raketen integriert werden können. Wenn das für die Presse, den Spiegel oder die New York Times wirklich bloß altbekannte Geschichten waren, fragt man sich, warum sie ihren Lesern diese Informationen vorenthalten und stattdessen stets behauptet hatten, es gebe nur Vermutungen, aber keine Beweise für die Existenz eines iranischen Atomwaffenprogramms.
Vielleicht noch erstaunlicher als die abwiegelnden Reaktionen unmittelbar nach Netanjahus Enthüllungen ist, dass das Interesse an den Informationen aus dem iranischen Nukleararchiv auch in der Zeit danach äußerst überschaubar geblieben ist. Gelegentlich wird dessen Existenz nebenbei erwähnt, ausführliche Analysen dessen, was aus dem Material Neues über das iranische Atomwaffenprogramm in Erfahrung zu bringen ist, gibt es im deutschsprachigen Raum aber so gut wie keine. Dafür ist man auf englischsprachige Publikationen angewiesen. Zurückgegriffen wird dabei vor allem auf die bei weitem ausführlichste und detaillierteste Analyse von David Albright und Sarah Burkhardt vom Washingtoner Institute for Science and International Security. Zusammen mit Kollegen haben sie vom Herbst 2018 an rund 1,5 Jahre lang einen großen Teil des Materials aus dem Archiv ausgewertet. Jede sinnvolle Diskussion über das iranische Atomwaffenprogramm heutzutage muss von diesen Erkenntnissen ausgehen. Das iranische Atomprogramm geht bereits auf die Zeit der Herrschaft des Schah zurück. In Kooperation mit den Vereinigten Staaten entstand an der Universität von Teheran 1959 ein erster Forschungsreaktor. 1967 wurde mit dem Teheran Nuclear Research Center ein zweiter in Betrieb genommen. Ein Jahr darauf unterzeichnete der Iran den Atomwaffensperrvertrag, der jegliche militärische Nutzung von Nukleartechnologie strikt verbietet. 1974 wurde die iranische Atomenergieorganisation gegründet. Dem in Zusammenarbeit mit der deutschen Firma Siemens geplanten Bau von zwei Atomkraftwerken machte die Islamische Revolution von 1979 einen Strich durch die Rechnung, in deren Folge das Atomprogramm zunächst unterbrochen wurde. Doch schon wenige Jahre später wurde es auf Anordnung des obersten geistlichen Führers der Islamischen Republik reaktiviert. Ayatollah Khomeini war der Entwicklung von Atomwaffen, die er als Ausgeburten der verabscheuungswürdigen und dekadenten Kultur des westlichen Imperialismus betrachtete, zunächst ablehnend gegenübergestanden, änderte seine Ansichten aber unter dem Eindruck der Verheerungen des Golfkriegs von 1980. Nach Khomeinis Tod 1989 wurde Ali Khamenei, bisheriger Präsident und stets Atomwaffen gegenüber viel freundlicher eingestellt, zum neuen obersten Führer des Iran. Das Atomprogramm wurde mit ausländischer Unterstützung aus Ländern wie der Sowjetunion, Pakistan, China und Nordkorea vorangetrieben und umfassend neu aufgestellt. Zentral für die Forschung am militärischen Teil war bis Ende der 1990er Jahre das Forschungszentrum für Physik in Teheran, das dem Verteidigungsministerium unterstellt war und in dem laut der Internationalen Atomenergiebehörde an zahlreichen Aspekten eines Waffenprogramms gearbeitet wurde. Der Iran betrieb in dieser Zeit zwei parallele Programme. Ein ziviles unter dem Dach der iranischen Atomenergiekommission und ein militärisches unter der Schirmherrschaft des Verteidigungsministeriums. Unterstützt wurde letzteres nicht zuletzt von Abdul Qader Khan, dem Vater der pakistanischen Atombombe. Zur Entwicklung eines eigenen Urananreicherungsprogramms war Khans Hilfe für das iranische Regime unverzichtbar. Um die Jahrtausendwende war der Iran in seinen nicht pflichtgemäß der Internationalen Atomenergiebehörde gemeldeten nuklearen Unternehmungen an dem Punkt angelangt, von dem aus der nächste Schritt im Atomwaffenprogramm möglich schien. Der konzentrierte Sprint zur Bombe.
Im Rahmen des Ahmad-Plans wurde unter Hochdruck an den drei wesentlichen Säulen des Atomwaffenprogramms gearbeitet. An der Produktion des spaltbaren Materials, waffenfähiges Uran, an der Entwicklung, dem Bau und dem Test atomarer Sprengköpfe sowie daran, sie in Raketen einzubauen. Ein weiteres Dokument aus dem Archiv erläutert im Detail 13 Unterprojekte, in welche die notwendigen Arbeiten zur Fertigstellung des Systems, das heißt der Atombombe, aufgeteilt wurden, zusammen mit den dafür erforderlichen Zeiträumen und Budgetierungen. Einige der Unterprojekte waren zum Zeitpunkt der Abfassung des Dokuments bereits im Gange oder abgeschlossen, wie etwa der Zukauf von Expertise aus dem Ausland, der sich vor allem auf die Unterstützung des iranischen Atomwaffenprogramms durch einen ehemals sowjetischen Atomwaffenexperten bezog. Andere Schritte, darunter die Durchführung von Testexplosionen, die alles außer dem spaltbaren Material enthalten, sowie der Test der fertigen Atombombe, waren für einen späteren Zeitpunkt angesetzt. Der gesamte Plan sollte 2003 abgeschlossen sein.
Grundsätzlich wird bei auf Kernspaltung beruhenden Atombomben zwischen zwei Konstruktionstypen unterschieden. Dem sogenannten Gun-Design, Kanonenprinzip, auf dem die Atombombe Little Boy basierte, die 1945 über Hiroshima zur Explosion gebracht wurde. Hingegen Implosionsbomben sind weitaus effizienter, können viel kleiner sein und benötigen weniger spaltbares Material, sind aber auch technisch wesentlich anspruchsvoller. Fat Man, die 1945 über Nagasaki gezündete Bombe, war so eine Implosionsbombe. Das iranische Regime konzentrierte sich in seinem Atomwaffenprogramm gänzlich auf die Herstellung von Implosionsbomben. Von pakistanischen Vorlagen und auf anderen internationalen Quellen aufbauend, entwickelten die Iraner bis zum Ende des Ahmad-Plans 2003 ein eigenes Bombendesign. Weil Implosionsbomben technisch so anspruchsvoll sind, ist eine Vielzahl an Tests der verschiedenen technischen Komponenten unbedingt erforderlich, Das Nuklearchiv enthält umfangreiche Unterlagen über die zahlreichen Versuche, die in Einrichtungen an mehreren Orten im Land durchgeführt wurden. Erst mit der Auswertung des Nuklearchivs wurde klar, wie wenig die Internationale Atomenergiebehörde und westliche Geheimdienste über das iranische Atomwaffenprogramm wirklich gewusst haben. Die Zentrale des Atomwaffenprogramms wurde auf dem Gelände des Forschungszentrums für Physik im Bezirk Lavizan-Shian in Teheran eingerichtet. Die internationale Öffentlichkeit wurde erstmals im Mai 2003 auf die Einrichtung aufmerksam gemacht, als eine iranische Oppositionsgruppierung sie mit einem dort angeblich unterhaltenen Biowaffenprogramm in Verbindung brachte. Rund ein Jahr später wurde der Ort erstmals mit nicht deklarierten nuklearen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war das iranische Regime bereits intensiv damit beschäftigt, Spuren zu beseitigen. Die Gebäude wurden abgerissen und erdreich abgetragen. Heute befindet sich dort ein Park mit Sportanlagen. Die IAEO und andere Experten gehen davon aus, dass auf diesem Gelände unter anderem mit Uranmetallplatten gearbeitet wurde, die im Inneren der Atombombe verwendet werden. Diese Tätigkeiten waren der IAEO nicht gemeldet worden. Wie später iranische Unterlagen belegen, war die Arbeit noch nicht abgeschlossen, als der Ahmad-Plan auslief und wurde in den Jahren danach in modifizierter Form weitergeführt. Lavizan-Shian ist einer der vier Orte, zu denen Fragen der IAEO bis heute unbeantwortet geblieben sind, weil das iranische Regime bislang keine technisch glaubwürdigen Antworten für die dort durchgeführten Tätigkeiten geliefert hat. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Der Iran bestreitet nach wie vor, je an Atomwaffen gearbeitet zu haben. Daher kann er mit keinen plausiblen Erklärungen für Tätigkeiten aufwarten, die abseits eines Atomwaffenprogramms keinerlei Sinn haben. Wie einer der am Ahmad-Plan Beteiligten im Jahr 2003 zu Protokoll gab: Neutronenaktivitäten sind heikel und wir haben keine Erklärung dafür.
Die Neutronenquelle, die zur Zündung der Kettenreaktion benötigt wird, war eine der großen technischen Herausforderungen im iranischen Bombendesign. Wie zahlreiche Dokumente aus dem iranischen Atomarchiv bestätigen, wurden etliche Tests auf dem Militärstützpunkt Parchin durchgeführt. Erste Hinweise auf mögliche atomwaffenrelevante Experimente in der Militäranlage Parchin gab es schon im Jahr 2002. IAEO-Inspektoren erhielten im Jahr darauf stark eingeschränkten Zugang. Wie sich später herausstellte, waren sie aber nicht in jenem Teil, auf dem sich die Testkammern befanden. Entnommene Proben lieferten daher keine Hinweise auf nukleares Material. Seit 2012 forderte die Atomenergiebehörde weitere Inspektionen in Parchin, doch das Regime verweigerte den Zugang. Stattdessen setzte es auch hier Maßnahmen in Gang, um Beweise für seine früheren dortigen Aktivitäten zu beseitigen. Die Atomenergiebehörde erhielt erst 2015 erneut Zugang zum Testgelände. Trotz aller iranischen Bemühungen um eine restlose Dekontamination des Areals fanden die Inspektoren Spuren menschengemachten Urans, doch war die Atomenergiebehörde im Interesse der Umsetzung des Atomabkommens von 2015 sehr darum bemüht, diese Entdeckung kleinzureden. Sie bemerkte lediglich, dass die iranischen Erklärungen über die Verwendung des Geländes nicht glaubwürdig gewesen seien, enthielt sich aber einer abschließenden Beurteilung. Dank der Information aus dem iranischen Atomarchiv wissen wir heute, wo die Uranpartikel herkamen. Aus der Arbeit an der Neutronenquelle, die in der Ahmad-Zentrale in Lavizan-Shian entwickelt und in den Explosionskammern in Parchin getestet wurde. Rund 15 Kilometer nordöstlich von Parchin befindet sich in Sanjarian ein weiteres Gelände, auf dem in zwei Sprengkammern wichtige Versuche im Rahmen des Ahmad-Plans durchgeführt wurden. Hier wurde vor allem mit dem Zündmechanismus für die Bombe und an den damit in Zusammenhang stehenden Komponenten experimentiert. Auch soll der hochexplosive Sprengstoff, der in der Bombe eingesetzt werden sollte, in Sanjarian hergestellt worden sein. So wichtig die Experimente mit hochexplosiven Sprengstoffen in Parchin und Sanjarian auch waren, so stark beschränkt mussten sie aufgrund der räumlichen Möglichkeiten in den Testkammern bleiben. Für den Bau der Bombe mussten jedoch auch Tests mit erheblich größeren Mengen an Explosivstoffen durchgeführt werden, bevorzugt mit Konstruktionen, die jenen der fertigen Bomben entsprechen. Hinweise darauf, dass der Iran solche Tests tatsächlich durchgeführt hat, gab es schon seit Jahren. wie etwa von der Internationalen Atomenergiebehörde 2015 dokumentiert, Versuche sollen auf einem Gelände namens Marivan stattgefunden haben. Doch war damals nicht bekannt, wo sich dieses befand. Das Geheimnis wurde erst vom israelischen Premier Netanyahu 2019 gelüftet, gestützt auf Informationen aus dem iranischen Atomarchiv. Den Unterlagen zufolge wurden in Marivan 2003 die größer angelegten Experimente mit halbkugelförmigen Schockwellengeneratoren durchgeführt, die in Sancharya nicht stattfinden hatten können. Laut den Dokumenten war Marivan auch der Ort für den vorgesehenen Cold Test, der außer dem spaltbaren Material eine vollständige Bombe beinhaltet und mit dem gezeigt werden soll, dass die Konstruktion wie geplant funktioniert. Das Gelände blieb jahrelang im Wesentlichen unverändert bestehen, bis es Gefahr lief, entdeckt zu werden. Prompt versuchte das iranische Regime 2019, dem bereits bekannten Muster folgend, auf dem Areal so gut wie irgend möglich sämtliche Spuren der vorangegangenen Tätigkeiten zu verwischen. Dazu zählte unter anderem die Beseitigung von Nebengebäuden. 2020 bekamen Inspektoren der Atomenergiebehörde erstmals Zugang zu Marivan. Dort entnommene Bodenproben belegten prompt die Anwesenheit von Uranpartikeln. Marivan bleibt einer der Orte, an denen Uranspuren gefunden wurden, die dort nie hätten sein dürfen und für die das iranische Regime keine plausiblen Erklärungen vorlegen kann.
Die am besten ausgearbeiteten Pläne für Atombomben bringen nichts, wenn das für die explosive Kettenreaktion benötigte spaltbare Material nicht vorhanden ist. Um an den Rohstoff zu gelangen, errichtete der Iran eine Uranmine. Heute behauptet das Regime, diese sei stets eine der friedlichen Nutzung der Kernenergie dienende Einrichtung gewesen. Doch strafen die Dokumente des iranischen Atomarchivs diese Behauptung Lügen. Tatsächlich war die Uranmine von Anfang an Teil des Ahmad-Plans. Im Jahr 2009 wurde bekannt, dass der Iran eine weitere geheim gehaltene Anreicherungsanlage baute, tief in einen Berg eingegraben, um sie vor möglichen Militärschlägen zu schützen. Diese Anlage, heute Fordo genannt, war Teil des Ahmad-Plans. Angelegt wurde die Einrichtung zur Herstellung von 30 Kilogramm waffenfähigem Uran, genug für 1,5 Bomben jährlich. Ein sinnvoller ziviler Nutzen ist für eine Anlage mit dieser Kapazität nicht ersichtlich. Das Urananreicherungsprogramm wurde immer wieder auch durch Eingriffe von außen zurückgeworfen. Die Schadsoftware Stuxnet etwa zerstörte in der Anlage von Natanz rund ein Zehntel der dort eingesetzten Zentrifugen, sodass der Betrieb aus Furcht vor noch weitergehenden Schäden vorübergehend eingestellt werden musste.
2003 wurde die Arbeit am Ahmad-Plan gestoppt. Um zu verstehen, was die iranische Führung zu diesem Schritt bewog, muss man in die Zeit nach den Anschlägen von 9/11 zurückblicken. In seiner Rede zur Lage der Nation 2002 hatte US-Präsident George W. Bush erklärt, dass die Vereinigten Staaten terrorunterstützende Regimes davon abhalten würden, Amerika und dessen Verbündete mit Massenvernichtungswaffen zu bedrohen. Als erstes Land erwähnte Bush Nordkorea, doch bereits als zweites, noch bevor vom Irak die Rede war, kam er auf den Iran zu sprechen, der aggressiv nach Waffen dieser Art strebe. Solche Staaten stellten eine Achse des Bösen dar, die sich bewaffne, um den Frieden auf der Welt zu bedrohen. Als die sogenannte Koalition der Willigen schließlich unter Führung der USA 2003 im Irak einmarschierte, schrillten im Nachbarland Iran alle Alarmglocken. In dieser Situation beschloss die iranische Führung aus Furcht vor dem großen Satan USA und aus Angst um das eigene Überleben den Ahmad-Plan zu stoppen. Wirklich beendet war dieses Programm damit freilich nicht. Unterlagen aus dem iranischen Atomarchiv zeigen, wie bei einer Serie von Treffen über die weitere Vorgehensweise diskutiert wurde. Das wichtigste Ergebnis lautete, es müsse eine Unterscheidung zwischen offenen und verdeckten Aktivitäten getroffen werden. In mancherlei Hinsicht stellte die offizielle Einstellung des Ahmad-Plans kein Hindernis für das iranische Streben nach Atomwaffen dar. Einige der Unterprojekte und die damit zusammenhängenden Experimente und Tests waren ohnehin ganz oder weitgehend abgeschlossen. Noch offen gebliebene Arbeiten des Ahmad-Plans wurden zuerst unter dem Dach einer neuen Organisationsstruktur weitergeführt, die den Namen Sadat erhielt. 2011 wechselte ihr Leiter an die Spitze einer unter dem Dach des Verteidigungsministeriums angesiedelten Organisation und israelischen Schätzungen zufolge sind rund 70% der ehemaligen Amad-Mitarbeiter heute bei dieser Organisation und dessen Unterabteilungen beschäftigt. War das Ziel des Amad-Plans die Herstellung von 5 nuklearen Sprengköpfen, die mittels ballistischer Raketen einsetzbar wären, besteht die Aufgabe seit dem Jahr 2003 darin, die Arbeiten demgemäß weiterzuführen, dass sozusagen alles vorbereitet in der Schublade liegt für jenen Moment, in dem die iranische Führung beschließt, tatsächlich die Bombe zu bauen.
Den jüngsten Beleg dafür lieferte ein unscheinbares Lagergelände in Turkuzabad, einer Ortschaft südlich von Teheran. 2018 enthüllte Israels Premier Benjamin Netanyahu, dass der Iran neben dem rund ein halbes Jahr zuvor öffentlich gemachten Atomarchiv eine weitere geheime Einrichtung unterhielt, ein geheimes Atomlager, in dem große Mengen an Ausrüstung und Material aus dem geheimen iranischen Atomwaffenprogramm aufbewahrt werden. Wie üblich bestritt der Iran sämtliche Vorwürfe und verwischte seine Spuren. Das Gelände habe nichts mit dem Atomprogramm zu tun, sondern gehöre zu einer Teppichreinigung. Doch als Inspektoren 2019 Zugang bekamen, fanden sie abermals Spuren von Uran in verschiedenen Verarbeitungsformen.
Da die Dokumente aus dem iranischen Atomarchiv nicht bis in die Gegenwart reichen, ist das Wissen über den gegenwärtigen Stand des iranischen Strebens nach Atomwaffen deutlich beschränkter. Unbestritten ist aber, dass das größte Hindernis für den Bau der Bombe überwunden wurde. Seitdem das iranische Regime sich infolge des amerikanischen Austritts aus dem Atomabkommen 2018 nicht mehr an die ihm auferlegten Beschränkungen in Sachen Urananreicherung hält und diese schneller und effektiver als je zuvor betreibt, verfügt es mittlerweile über genügend angereichertes Material, um Atomwaffen bauen zu können. Der Iran kann Atomwaffen bauen, zögert aber noch, von David Albright und Sarah Burkhardt.
Was hält den Iran angesichts seiner vorhandenen Möglichkeiten davon ab, ein Atomwaffenarsenal aufzubauen? In der Regel beruft er sich auf eine Nuklear-Fatwa, welche die Herstellung von Atomwaffen verbiete. Aber ist diese Fatwa überhaupt von Bedeutung? Der oberste Führer Ali Khamenei, der den Ahmad-Plan voll und ganz unterstützte, kann zum Beispiel die Fatwa ändern oder neu auslegen, um nur den Einsatz von Atomwaffen, nicht aber deren Besitz zu verbieten. Und welche Bedeutung kann man den Erklärungen autoritärer Führer beimessen? Die Welt wurde erst kürzlich Zeuge der Mobilisierung und Aufrüstung der russischen Streitkräfte, während der russische Präsident Wladimir Putin schwor, nicht die Absicht zu haben, Anfang 2022 in die Ukraine einzumarschieren, bis er es schließlich doch tat. Autoritäre Führer haben meist wenig Skrupel, falsche Versprechungen zu machen, wenn sie sich in einer Position der relativen Schwäche befinden oder ihre Gegner in die Irre führen wollen. Und eine unterdrückte Bevölkerung hat kaum Möglichkeiten, sie für ihre Lügen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Nuklear-Fatwa stellt jedenfalls keine belastbare Einschränkung für das iranische Regime dar. Das Wiener Abkommen bietet eine verifizierbare Möglichkeit, den iranischen Bau von Atomwaffen zumindest zu verzögern. Es beinhaltet aber nur zeitlich begrenzte Beschränkungen für wichtige nukleare Aktivitäten, die fast alle zwischen 2025 und 2030 auslaufen. Es legitimiert darüber hinaus wesentliche nukleare Aktivitäten des Irans, die diesem den Weg zu Atomwaffen ebnen. Beim Versuch, den Iran von der Entwicklung von Atomwaffen abzuhalten, kann die Androhung militärischer Gewalt eine große Rolle spielen. Die Angst vor Militärschlägen war der Anlass, 2003, als sich die US-Kräfte im benachbarten Irak befanden, den Ahmad-Plan auszusetzen. Diese Vorgänge blieben sogar den führenden Geheimdiensten der Welt mehrere Jahre lang verborgen. Erst die verstärkten Drohungen israelischer Militärschläge ab dem Jahr 2010 hielten den Iran einerseits davon ab, sein Atomwaffenprogramm weiter voranzutreiben und förderten andererseits die Bereitschaft des Regimes zu direkten Verhandlungen mit den USA. Von der Internationalen Atomenergiebehörde unternommene Schritte haben den Iran überrascht, insbesondere Resolutionen und internationale Sanktionen. Diese haben zwar erheblichen Druck ausgeübt und einen wichtigen Beitrag zum Zustandekommen der Verhandlungen über das Abkommen geleistet, aber das Regime zu keinem ernsthaften Kurswechsel gezwungen. Nichtsdestotrotz stellen heute die amerikanischen Sanktionen eine enorme Belastung für die iranische Wirtschaft dar. Und das Regime ist zumindest insofern besorgt über das Ausmaß des Leids, das die Bevölkerung durch diese Sanktionen erleidet, als es regimekritischen Protesten nicht noch weitere Nahrung geben möchte. Eine Aufhebung der Sanktionen würde dem Iran wesentliche Vorteile bringen, weshalb das Regime Verhandlungen über eine Erneuerung des Abkommens aufnahm. Ein weiteres, oft weniger beachtetes Hindernis ist die Furcht des Iran vor einem nuklearen Wettrüsten in der Region. Die iranische Führung scheint augenblicklich nicht bereit zu sein, die Konsequenzen zu tragen, die es mit sich brächte, sollten Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei als Reaktion auf iranische Nuklearwaffen nach eigenen Atomraketen streben und der Atomwaffensperrvertrag zur Gänze aufgekündigt würde. Noch zögert der Iran also, die Grenze zu überschreiten und Atomwaffen zu bauen. Bei den Verhandlungen auf Zeit zu spielen, bietet dem Iran viele Vorteile, da es ihm ermöglicht, weitere Zugeständnisse von den Vereinigten Staaten zu verlangen und gleichzeitig sein Atomprogramm voranzutreiben. Auf diese Weise profitiert das Land davon, dass es einerseits als Macht wahrgenommen wird, die bereit und in der Lage ist, in kurzer Zeit Atomwaffen zu bauen, andererseits aber die schwerwiegenden negativen Folgen vermeidet, die es mit sich brächte, würde es sein Atomprogramm ohne parallel dazu laufende Verhandlungen vorantreiben. Das Risiko besteht allerdings darin, dass die iranische Führung in nicht allzu ferner Zukunft zu dem Schluss kommen könnte, der Besitz von Atomwaffen sei so verlockend und nützlich, dass sie bereit wäre, den Preis zu bezahlen, den sie dafür auf internationaler Ebene präsentiert bekäme.
Keines der angeführten Hindernisse ist zu groß, um vom Iran nicht überwunden werden zu können, und keines wird ihn auf lange Zeit einschränken. Sie geben jedoch Hinweise darauf, wie ein Maßnahmenpaket aussehen könnte, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen baut. Längerfristig sollte der Schwerpunkt auf einem dauerhaften, strengeren Nuklearabkommen liegen, das durch versierte IAEO-Inspektionen unterstützt wird, die sicherstellen, dass der Iran weder über nicht deklariertes nukleares Material verfügt, noch nicht deklarierte Aktivitäten ausübt. Eine Erneuerung des Atomabkommens würde wahrscheinlich kurzfristig zu einer gewissen Entspannung beitragen, aber mittel- bis langfristig kaum Sicherheit gegen einen atomar bewaffneten Iran bieten. Bei anhaltend großen regionalen Spannungen könnte der Iran zu dem Schluss kommen, dass ihn niemand militärisch am Bau von Atomwaffen hindern werde. Und weder Sanktionen der USA noch Europas noch andere Strafmaßnahmen ihm viel anhaben würden. Die Erneuerung des Abkommens sollte daher nur geringe Priorität haben und könnte sogar kontraproduktiv sein. Die Einhaltung bestehender Sanktionen muss konsequent durchgesetzt werden. Während der Verhandlungen über eine Wiederaufnahme des Abkommens haben die Vereinigten Staaten bei Verstößen gegen Sanktionen oft ein Auge zugedrückt. Sollte ein erneuertes Abkommen abermals scheitern oder gar nicht erst zustande kommen, sind weitere Sanktionen unerlässlich. Angesichts dessen, mit wie viel mehr Nachdruck als im Jahr 2015 die Internationale Atomenergiebehörde heute gegenüber dem Iran auftritt, sollte ihre Unterstützung hohe Priorität haben. Auf diesem Weg kann der Iran gezwungen werden, Antworten auf die Vorwürfe der Inspektoren zu geben. Die Wiedereinsetzung von Sanktionen sollte auch das Einfuhrverbot konventioneller Waffen beinhalten. Ein Punkt, der durch die Lieferung todbringender iranischer Drohnen an das russische Militär an zusätzlicher Dringlichkeit gewonnen hat. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden den Iran weiter isolieren, den Sanktionsdruck erhöhen und zum Aufbau einer internationalen Koalition gegen die iranischen Atomwaffenambitionen beitragen. Ein nützlicher Schritt dazu war die Erklärung von US-Präsident Joe Biden 2022, die USA würden als letztes Mittel auch militärische Gewalt einsetzen, um den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Parallel dazu baut Israel seine Fähigkeiten aus, um dem iranischen Atomprogramm einen schweren militärischen Schlag zu versetzen, der die iranischen Atomwaffenfähigkeiten um mehrere Jahre zurückwerfen würde. Bei der Entwicklung der militärischen Fähigkeiten sollte die Zusammenarbeit der USA mit Israel weiter ausgebaut werden, um sicherzustellen, dass Israel die iranischen Nuklearanlagen kurzfristig angreifen kann, sollte es dafür Anzeichen geben, dass der Iran wieder mit dem Bau von Atomwaffen beginnt oder sensible nukleare Aktivitäten durchführt. Ein solcher Angriff Israels müsste von den Vereinigten Staaten unterstützt werden. Die Notwendigkeit eines wirksameren Atomabkommens liegt auf der Hand. Es kann den Bau von Atomwaffen zwar nicht verhindern, aber durch eine Reihe von anderen Schritten und Maßnahmen, die alle in der Vergangenheit bereits getestet wurden, wäre dieses Ziel möglicherweise noch erreichbar. Deshalb sollten alle Kräfte also auf den Aufbau dieser Alternativen gerichtet werden.
Die vollständige Version dieses Dossiers können Sie in der Druckversion kostenfrei bestellen oder von MenaWatch.com downloaden. Aktuelle Entwicklungen und ausführliche Informationen zu den in den Podcasts behandelten Themen finden Sie ebenfalls auf MenaWatch.com.